Okay, es geht mir eigentlich um die Frage, wie treffe ich eine gute ethische Entscheidung? Wie treffe ich eine gute ethische Entscheidung als Christ? Und das lässt sich bei diesem Thema überhaupt nicht umgehen, dass wir jetzt mit diversen Vorgeschichten erstmal reinsteigen müssen. Das eine ist, dass die Bibel, wenn sie von Jesus redet, wenn sie von Gott redet, immer wieder uns dahin führt zu sagen, Gott ist der Herr der Welt. Gott ist der Herr der Welt. Also die Frage, wie lebe ich mein Leben, wird von Gott erwartet, dass ich diese Frage dem Gehorsam Gott gegenüber unterordne. Also die Frage ist nicht, worauf habe ich Bock, sondern die Frage ist, was will Gott? Und das muss ich irgendwie in mein Leben übersetzen. Und es ist ja völlig klar, dass in der Kultur, in der ich lebe, in der Zeit, in der ich lebe, in den Rahmenbedingungen, in denen ich lebe, ganz andere ethische Entscheidungen manchmal zu treffen sind als vor 1000 Jahren. Auch die Fragestellungen natürlich völlig andere sind als vor 1000 Jahren. Aber wenn diese Geschichte, Gott darf mein Leben regieren, wohl wissend, dass er das irgendwie nicht so hundertprozentig durchregiert kriegt, bis in jede meiner Gefühlsregungen, aber Gott darf mein Leben regieren. Wenn ich das nicht habe, dann werde ich mich sowieso mit dem Ganzen hier enorm schwer tun. So. Dann gehe ich mit euch gleich durch einen ziemlich langen Abschnitt des Römerbriefes. Der Römerbrief ist von den Schriften des Neuen Testamentes. Also das Neue Testament hat so 3 große Teile und der mittlere Block sind eben diese ganzen Briefe. Und diese Briefe sind eigentlich, wie das bei Briefen so ist, immer so eine Momentaufnahme, wo man eine Menge irgendwie so Rückschlüsse darüber ziehen kann, wer ist denn Paulus, der das schreibt und was ist denn bei den Römern und wie auch immer. Ne? Also hier geht es jetzt ja um die Römer. Dieser Brief ist insofern anders, als dass Paulus an die Römer in eine Gemeinde schreibt, die er nicht kennt. Er kennt zwar aus der römischen Gemeinde einen Haufen Leute, denen ist er überall mal irgendwo begegnet. Das Römische Reich ist ziemlich kosmopolitisch gewesen. Das war jetzt nicht so ein, das darf man sich nicht so mittelalterlich vorstellen, wie die miteinander zu tun hatten, sondern es gab viel, dass man irgendwie, wenn man einer bestimmten Schicht zugehörte, über das ganze Römische Reich auch irgendwie Leute kannte und so. Es war jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass man irgendwo auf dem Marktplatz jemandem begegnet ist, der ein paar tausend Kilometer weiter geboren wurde. Also es war eine breiter gefächerte Gesellschaft, als es dann die 1000 Jahre danach war. Also unserer Gesellschaft sehr viel ähnlicher als der Gesellschaft des Mittelalters. Und Paulus schreibt jetzt an diese römische Gemeinde, weil er eigentlich ihre Unterstützung will. Er will nach Spanien und will in Spanien rummachen. Also er kommt von der einen Ecke des Mittelmeers, aus dem, heute würden wir sagen, türkischen, also syrisch-türkischen Raum. Und er will nach Spanien, also einmal das Mittelmeer längst und auf der halben Strecke würde er dann in Rom vorbeikommen und möchte gerne von den Römern unterstützt werden in dem, was er vorhat. Das heißt, das Ganze ist eigentlich so ein Riesenbewerbungsschreiben. Er will ihnen sagen, wer ich Paulus bin und was ich Paulus für richtig halte. Und in diesem ganzen Kontext redet er dann die reine Lehre. Also wie ist das denn? Wer ist ein Christ und wie ist das und so weiter? Das macht er ganz lange. Aber Paulus ist Praktiker genug, um zu sagen, an dieser Stelle versagen die wenigsten. Also wenn ich euch jetzt irgendeinen von einem halbwegs seriösen Seminar in Deutschland hole, wo er theologisch ausgebildet wurde und ihn frage, wer ist Christ? Und ich stelle ihn hier auf die Bühne und er erzählt eine halbe Stunde, dann ist manches davon vielleicht ein bisschen langweilig, aber es wird halbwegs richtig sein. So wie die meisten Bibeln, die es in Deutschland gibt, eine halbwegs ordentliche Übersetzung haben, eigentlich alle. Man kann die eigentlich alle irgendwie nehmen. Das ist halt, also bei Richtigkeiten, das fällt uns allen noch ziemlich leicht. Paulus macht aber dann etwas in der zweiten Hälfte des Briefes oder im letzten Drittel, und da gehe ich nachher mit euch rein, wo er bestimmte ethische Fragestellungen aufgreift, die für die Römer von Belang sind. Ihr werdet gleich merken, dass ich ein Thema nehme, das für uns völlig belanglos ist, dass er Themen nimmt, die für die Römer von Belang sind und jetzt anhand dieser Themen entfaltet, was heißt das denn, als Christ zu leben? Und was wir jetzt machen, ist, dass wir uns das angucken, seine Erklärung, was heißt das, als Christ zu leben, anhand dieses Themas, dass wir uns seine Antwort nehmen, das Thema da rauspulen, weil das Thema interessiert uns überhaupt nicht, aber seine Entscheidungswege, also wie treffe ich eine gute ethische Entscheidung, das will ich mit euch machen. Er steigt ein in diesen großen Absatz am Anfang von Römer 13. Das habe ich jetzt nicht rausgegriffen. Nämlich die Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis von christlicher Gemeinde zum Staat? Und diese Frage brannte in Rom. Rom war eine, also würde ich jetzt mal sagen, Militärdiktatur. Das, jeder römische Kaiser würde mich jetzt dafür totschlagen, ne? Aber sagen wir mal, das Ganze war eine Militärdiktatur. Also Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, so wie wenn heute der Papst schreiben würde an den Bischof von Peking. Oder ich weiß nicht, was für euch so die Inbegriffe von irgendwelchen schwierigen Verhältnissen sind. Oder wenn einer von uns einen Brief schreiben würde an die Gemeinde in Teheran. Also, das ist die Situation. Paulus schreibt an eine Gemeinde, in der alles politisch ist. Wann du wo deinen Müll wegschmeißt, wann du wen wo grüßt und so weiter. Und in dieser explosiven Atmosphäre, wenn man irgendwo die Weltregentschaft kriegt, dann nur in Rom, deswegen war in Rom alles gefährlich. Und da gab es ein riesen Polizeiapparat, der nur darauf aus war, das herrschende System zu schützen. An diese Gemeinde schreibt Paulus dann, wie man sich als Christ gegenüber der Obrigkeit zu verhalten hat. Und ihr merkt, ne, Paulus überlegt sich, welche Themen könnten für die Römer wichtig sein? Was will ich ihnen sagen über Ethik, damit sie verstehen, wie ich ticke, wie ich argumentiere, wie ich unterwegs bin. Nachdem er geredet hat nachdem er geredet hat von der Unterordnung unter die Obrigkeit, Kapitel 13, 1 bis 7, wird er nochmal grundsätzlich. Und dieses Grundsätzliche, da steige ich jetzt mit euch ein. Also bis 7 Obrigkeit, ab Vers 8. Ab Vers 8 sagt Paulus, bleibt niemand etwas schuldig. Nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir nur diesen Satz hätten, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, dann könnten wir da uns alles Mögliche irgendwie zusammenbasteln. Aber Paulus sagt, ihr kennt doch die Gebote des alten Bundes, der Bund, auf den unser Bund auch mit aufbaut. Wir fangen ja nicht die Geschichte mit Gott, mit Jesus an, sondern das ist eine uralte Geschichte. Die Geschichte des jüdischen Volkes ist da reingewoben. Diese Zeit, wo die 10 Gebote mal verkündet wurde und hier werden 4 davon zitiert. Und er sagt, na diese ganzen Gebote, die dort gegeben wurden, die kann man doch zusammenfassen in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also er will hier nicht sagen, dass die alten Gebote irrelevant sind und dass die Quatsch sind und Blödsinn sind, sondern er sagt, wir brauchen nicht eine Latte von Geboten und Verboten und Ordnungen und was weiß ich. Ne, das, also wenn ihr in eine christliche Gemeinde kommt und ihr kriegt erstmal ein Handbuch in die Hand gedrückt, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, inklusive des unsichtbaren Handbuches, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, ja, dann nimmt die Beine in die Hand und rennt. Paulus sagt hier, die ganze Ethik, um die es geht, ist immer eine Ethik der Liebe. Aber diese Ethik der Liebe ist nicht beliebig. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, das ist, so war mir halt irgendwie sowas, sondern sie ist basierend auf dem, was im alten Bund offenbart ist, was schon mal gesagt ist. Also wenn wir über Ethik reden, dann reden wir auch immer irgendwie darüber, in irgendeiner Form, dass Liebe Gestalt gewinnt. Also es wird ja sehr deutlich, ne? Du sollst nicht töten, ist schlicht und ergreifend, ich habe dich so lieb, dass ich dich nicht totschlage. Ja, also da wird es sehr, sehr simpel. Okay, jetzt wendet sich Paulus einem anderen Thema zu, nämlich dem Götzenopferfleisch. Das muss ich hier kurz erklären. Und zwar war das so. In den großen Städten konnte man ja nicht einfach sein Hausschwein schlachten und in die Gefriertruhe packen. Also abgesehen davon, dass es keine Gefriertruhen gab, hatte man nicht den Platz für sein Hausschwein. Also wie mache ich das in den großen Städten, dass ich mich versorge mit Fleisch? Also eine Variante ist zu sagen, ich esse vegetarisch. Die andere Variante war zu sagen, ich gehe irgendwo shoppen. Ich gehe irgendwo zum Schlachter. Die Schlachter in den Städten waren aber in aller Regel Anhängsel an irgendeinen Tempelbetrieb. Das muss man sich so vorstellen, man hat irgendwie so einen Ochsen einem Tempel gebracht und hat den gespendet. Ne? Also ein Ochs ist schon was ganz Ordentliches. Ne? Und der Tempel hat das dankend in Anspruch genommen und hat das Beste des Ochsen verbrannt. Also zum Beispiel das Fett über den Nieren. Ja? Das hat man dann verbrannt. Und den Abfall, der dann übrig blieb, die 99,99% Biomasse, die hat man zerlegt und hat sie auf dem Markt verkauft. Und mit dem Verkauf dieses Abfalls konnte man den Tempelbetrieb ganz gut aufrechterhalten. So war das System. Das heißt, wenn ich irgendwo mein Schnitzel kriegen wollte oder meine Rippchen oder mein Filet, dann bin ich, wenn ich auf den Markt gegangen bin, in aller Regel an Fleisch rangekommen, das geistlich verseucht war. Denn dieses Fleisch war ja vorher der Minerva oder der Athena oder irgendwem geopfert worden. Und wenn man an den Fleischstand ging, dann stand da in der Regel auch nicht Müllers drüber oder wie sie alle heißen, sondern in der Regel stand da drüber Minervas. Das beste Fleisch kommt natürlich von Minerva oder wie auch immer. Und jetzt war das Problem, dass die Leute in Rom und in diesen großen Städten also Christen wurden und die hatten jetzt ein doppeltes Problem. Das eine Problem war, dass diese Typen im Tempel nicht so schlachten, wie das die jüdische Ordnung erlaubt. Das war Problem Nummer eins. Das heißt, wenn man als Christ sich verstanden hat als Jude 2.0, dann war es total schwierig, normales Fleisch zu kaufen. Das wäre die eine Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit war, wenn ich mich einfach nur als Christ verstanden habe, also bisher war ich Heide, Hamburger, jetzt bin ich Christ, ich habe aber immer noch Lust auf Schnitzel, dann war die Schwierigkeit, wie kriege ich jetzt ein Schnitzel bei mir auf den Tisch, das nicht irgendwie dämonisiert ist, geistlich verseucht ist, aus dem irgendwelche üblen Geister hochkrabbeln oder irgendwie sowas. Aber Schnitzel will ich ja doch. Na, also so. Wie löst man dieses Problem? Und diesem Problem wendet sich jetzt Paulus zu und ihr merkt, das ist kein Problem, das wir heute haben. Also geistlich verseuchte Schnitzel sind nicht mehr unsere Problematiken. Mir würden eine Menge Parallelen anfallen, aber die vielleicht an anderer Stelle. Okay. Ich steige ein in Kapitel 14, Vers 1 bis 3, die ersten Teile von Vers 3. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassungen zu streiten. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer Fleisch isst, verachte den nicht, der es nicht isst. Wer kein Fleisch isst, richte den nicht, der es isst. Also, Paulus sagt, ihr in Rom, ihr habt zwei verschiedene Arten von Christen. Ihr habt die, die Fleisch essen, die sagen, Gott ist der Herr über alles, er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Er hat dieses Prachtstück von Schwein mal geschaffen und ich werde dieses Schnitzel in Dankbarkeit essen und niemand wird mich davon abhalten. Das ist eine Form von Gottesdienst. Ja, das war die eine Hälfte der Gemeinde. Und die andere Hälfte der Gemeinde, die hat gesagt, ich bin mir nicht so sicher, das ist so Minerva-Fleisch, man weiß ja nie, was das hintenrum vielleicht doch mit einem macht. Ja, ich esse lieber gar kein Fleisch. So waren die beiden Gruppen in der Gemeinde. Und das hat wirklich nichts zu tun mit der Debatte von, darf man Fleisch essen oder nicht, die uns die letzten Jahre in Deutschland immer mal wieder erreicht. Ja? Es ist hier tatsächlich eher eine zutiefst spirituelle Frage. Und Paulus sagt jetzt, als Einstieg in eine ethische Fragestellung, verachtet nicht den, der es anders macht als ihr. Ganz spannend ist übrigens, dass der, der einen etwas engeren ethischen Rahmen sich setzt, der, der sagt, na, ich lieber gar kein Fleisch, weil ich will sicher gehen, dass ich nichts falsch mache, der wird von Paulus schwach genannt. Also ich bin zum Beispiel beim Thema Fernsehen ein schwacher Mensch. Ein real existierender Fernseher in einer Wohnung mit Zugang zu 150 Programmen ist für mich ein Riesenproblem. Ich kann mit Fernsehen nicht umgehen. Ich weiß nicht, was heute das Äquivalent im Fernsehen wäre, aber ich weiß, dass ich früher Zeiten hatte, wo ich selbst bei Titelthesen-Temperamente nicht abschalten konnte. Und glaubt mir, das schafft ihr fast alle. Also beim Thema Fernsehen bin ich nicht gut. Ich kann nicht gut Widerstand leisten gegen Fernsehen. Ich bin ja noch in der Zeit groß geworden, wo es sowas wie Sendeschluss gab, ja? Also wo sozusagen von per Order Mufti von vorne der Fernseher mir verkündet hat, jetzt endet das Programm. Und selbst ich habe es geschafft, beim Testbild abzuschalten, ja? Aber ihr ahnt so ein bisschen, mit Fernsehen kann ich nicht umgehen. Also habe ich irgendwann mal Fernsehen komplett eingestellt. Es gibt so einen netten Satz, den ich mal von jemandem gehört habe, der gesagt hat, als ich erkannt habe, dass die Innenmaße meines Abfalleimers mit den Außenmaßen meines Fernsehers weitgehend kompatibel sind, haben sich viele meiner Probleme über Nacht in Luft aufgelöst. Fand ich sehr schön. Ich weiß nicht, ob das ein völlig wörtliches Zitat war, aber so ungefähr war das. Ich habe das, als ich das damals gelesen habe, habe ich das gefeiert. Ja, schönes Bild. Ne? So ging mir das auch. Wir haben damals, als der erste Kuwait-Krieg war, also es gibt ja zwei davon, ne? Okay. Als der erste Kuwait-Krieg war, der erste Irak-Krieg, da haben wir so einen kleinen Fernseher in unsere Wohnung reingeholt, weil wir das irgendwie schon ziemlich spannend fanden zu sehen, was passiert da jetzt eigentlich und so, ne? Das hat uns gar nicht gut getan. Wir waren da sehr jung verheiratet und also wir haben das Ding nachher wieder abgeschafft und weg. Also es war überhaupt nicht gut. Also ich bin, was Fernsehen angeht, ein schwacher Mensch. Ich habe andere Themen, bei denen ich verhältnismäßig locker bin, wo ich immer mich denke, ey, das ist für dich eine Versuchung, eine Herausforderung. Ne? Also bei mir ist es eher sowas wie Fernsehen. Also Paulus sagt, damit steigt er ein bei der ethischen Fragestellung, verachtet nicht den anderen. Also wenn einer von euch hier fröhlich seinem Gott folgen kann, gehorsam mit allem, was dazugehört und 5 Stunden Fernsehen gucken kann am Tag, soll er das tun? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Also Paulus würde mich einen Schwachen nennen und der andere hier stark. Und da merkt ihr schon, dass das für ihn keine Wertung ist, sondern einfach nur, er will das beschreiben. Okay, dann geht er weiter und sagt, denn Gott hat ihn angenommen. Denn Gott hat ihn angenommen. Wie kannst du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt. Er wird aber stehen, denn der Herr bewirkt, dass er steht. Wir haben hier eine ganz tiefe Begründung für Toleranz. Das ist aber nicht diese Art von Toleranz, die sagt, wir wissen ja nicht, was richtig ist. Eigentlich wissen wir ja gar nichts. Also wir wissen das, was wissenschaftlich gesichert ist, aber wir haben überhaupt keine Ahnung von richtiger Ethik. Jeder muss so seinen eigenen Weg finden durchs Dunkel des Universums. So ist Paulus überhaupt nicht, sondern Paulus sagt, du Lukas gehörst Gott und ich gehöre Gott. Und wenn ich zu Lukas sage, ey, so wie du lebst, das ist echt Krempel und vielleicht sage ich ihm das gar nicht, sondern denk mir nur meinen Teil, ja? Dann sagt Paulus, weißt du eigentlich, dass Lukas Gott gehört? Und was Lukas tut und was er nicht tut, das hat er vor Gott zu verantworten und nicht vor dir. Und erst recht nicht hast du das Recht, ihn zu verachten, denn er gehört einem anderen. Um es in der Sprache der damaligen Zeit zu sagen, er ist Sklave. Und was er tut, tut er als Sklave eines anderen Besitzers, nämlich Gott. Und es ist nicht dein Recht, darüber rüberzugehen, was der andere macht. Das ist das Zweite, was er sagt. Also er sagt, Gott ist sein Herr, der hält ihn, der gibt ihm den Rahmen. Und es wird deutlich, dass wirklich an dieser Stelle von Paulus her ein enormes Toleranzding reinkommt. Die Gefahr ist ja immer da, wo Menschen miteinander Gemeinschaften bilden. Also wir hier zum Beispiel, obwohl wir nur noch so ein Ausschnitt sind im Moment, ne? Aber wo Menschen Gemeinschaften miteinander bilden, ist immer die Gefahr da, dass wir sagen, lass uns alle im Gleichschritt marschieren. Und das ist das, wo Paulus sagt, nee, brauchen wir gar nicht. Du gehörst Gott und ich gehöre Gott und du gehörst Gott und du gehörst Gott. Und jeder von euch muss sein Leben vor Gott verantworten. Und das heißt, du hast nicht das Recht, den anderen in seinen ethischen Entscheidungen zu verachten, auszuspucken innerlich. Das Recht hast du nicht. Da ist was ganz tief angelegt von, also lass es mich mal mit dem Begriff Toleranz sagen. Ich würde es lieber sagen, eben von echter Liebe. Zu sagen, ich weiß doch, dass Gott dich liebt. Und ich werde alles tun in meiner Seele, um zu verhindern, dass ich dich verachte, weil Gott liebt dich doch. Ich springe jetzt mal so ein bisschen, aber bleibe beim selben Thema. Vers 7 bis 12. Keiner von uns liebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Das wird total gerne bei Beerdigungen gesagt, aber da gehört es überhaupt nicht hin. Das gehört hier in den, hier, ins Heute, hier und Jetzt. Was du lebst, lebst du dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Wie kannst du also deinen Bruder richten? Und du, wie kannst du deinen Bruder verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Doch es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott preisen. Also wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst ablegen. Ja, das Ganze ist von Paulus tatsächlich ein Reden über Toleranz. Aber diese Toleranz hängt nicht irgendwie so wild in der Gegend rum, sondern sie ist angehängt daran, dass wir Rechenschaft ablegen vor Gott. Es ist Gott nicht egal, was du tust. Und es wird der Tag kommen, da werdet ihr über dieses Thema reden. Über jede deiner Entscheidungen. Ihr werdet euch in die Augen schauen. Und das ist deutlich in dieser Formulierung auch wieder, er redet hier vom Richterstuhl Gottes, es ist deutlich, dass das nicht ein Reden auf Augenhöhe sein wird. Wir reden mal so ein bisschen über die Dinge, die so gewesen sind. Sondern nein, da wird der Herr und Richter der Welt vor mir stehen und er wird sagen, wie er die Dinge beurteilt, die ich in meinem Leben getan habe. Über die ganze Strecke hinweg. Wird es mich meine Ewigkeit kosten? Nein. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass meine Ewigkeit an anderen Dingen steckt. Nämlich an der Frage, wie war ich verknüpft mit Jesus? Aber ich werde mein Leben sehen im Lichte Gottes. Ich werde vor Gott mein Leben abrechnen. Aber Paulus sagt eben, weil er das ja tun wird, weil jeder, der Christ ist, das vor Gott sein Leben rechtfertigen wird, die Nicht-Christen auch, aber das ist ein anderes Thema, das ist nicht sein Thema hier, weil jeder Christ sein Leben vor Gott rechtfertigen wird, deswegen brauchst du ihn nicht verachten. Es wird der Tag kommen, da wird er ernten, was er für Entscheidungen gefällt hat. Ich gehe rüber in Vers 14. Auf Jesus, unseren Herrn, gründet sich meine feste Überzeugung, dass an sich nichts unrein ist. Unrein ist es nur für den, der es als unrein betrachtet. Das Wort unrein muss ich hier so ein bisschen erklären. Unrein ist in den Bezügen, in denen Paulus das verwendet, so eine kultische Größe. Also, ist es möglich, mit dem Koran in der linken Hand zum Gott der Bibel zu beten? Ja? Also macht der Koran, der in meiner linken Hand liegt, macht er es unmöglich, dass Gott meine Gebete hört? Das ist die Frage, die hier drin steckt, bei unrein. Also zum Beispiel gab es mal eine Zeit, ja, das muss ich jetzt als Beispiel erzählen, weil das wird euch vielleicht auch hier in der Gemeinde mal begegnen. So, ne? Es gibt Leute, die glauben an Verdünnung. Ja? Also man nehme irgendwie eine Substanz und diese Substanz verdünnt man, genau richtig, wie man das verdünnt und so, ne? Und am Ende hat man dann irgendwie Verdünnung von ein Tropfen Substanz auf den Bodensee. Und es gibt auch stärkere Verdünnungen, ne? Also umso stärker die Verdünnung, desto größer ist die Kraft in all dem und sowas, ne? Das Ganze ist für mich, wenn ihr mich fragt, eine Mischung aus finanziellem Betrug und esoterischem Zauber. Ja? Also so irgendwie. Also manches davon mag esoterischer Zauber sein. Ich glaube, das meiste ist schlicht und ergreifend Geldmacherei. Diese ganze Substanzengeschichte, ne, da gab es Zeiten, wo ich persönlich das nicht beachtend, was hier steht, gedacht habe, ich weiß gar nicht, wie gefährlich das vielleicht sogar ist, wenn Leute irgendwie anfangen, mit diesen ganzen Substanzen rumzumachen. Heute sage ich mir, lass sie doch Wasser trinken, so viel sie wollen. Ist mir doch egal. Lass sie doch sich rumverdünnen und Kügelchen schlucken und was weiß ich, was man da alles machen kann. Lass sie dir das doch machen. Schade um ihr Geld, aber es ist doch ihr Geld. Ja, macht doch nichts. Also Paulus würde sagen, es ist möglich, homöopathische Mittel zu nehmen und zu Gott zu beten. Ist überhaupt kein Widerspruch. Also es geht. Die homöopathischen Mittel sind vielleicht irgendwie Blödsinn, aber egal. Also ich weiß, dass jetzt einige innerlich kochen, das ist mir schon klar, ja, also keine Frage. Na? Also, aber das ist das, was er hier sagt. Er sagt, es gibt keine Substanz, die dich vor Gott unrein macht, also im Sinne von, die dein Gebet verhindert. Also ob du Aspirin nimmst oder ob du irgendwelche homöopathischen Mittelchen nimmst, ändert nichts daran, dass du dich fröhlich zu Gott wenden kannst und ihn um Heilung für deinen Kopfschmerz bitten kannst. An sich ist nichts unrein. Das ist nicht unwichtig. Also, Tinkturen machen mich nicht unrein. Ein Fernseher macht mich nicht unrein. Also, ab wie viel Bildschirmdiagonale ist es eigentlich nicht mehr geistlich vertretbar? Ja? Der merkt, das geht eben nicht. Ja? Also, wenn du mit deinem Herrn ausmachst, dass bei dir der Fernseher eine 3 Meter Bildschirmdiagonale hat, ja, deine Entscheidung, ja. Goldbarren, die unter deinem Bett liegen, machen dich nicht unrein. Also im Sinne von, dass Gott nicht mehr mit dir redet. Ob das schlau ist, sich ein 3 Meter Diagonale ins Zimmer zu hängen oder einen Goldbarren unters Bett zu legen oder eine Lebensversicherung abzuschließen oder irgendwelche Tinkturen zu nehmen oder und so weiter. Ob das schlau ist, das ist eine andere Frage. Das ist die Frage von guten ethischen Entscheidungen. Aber es wird dich nicht rausbeamen aus einer Sphäre, in der Gott mit dir reden kann. Das ist wichtig. Wir denken manchmal, dass Gott nur mit einem reden kann, wenn man sich irgendwie in ordentlichen Räumen befindet. Was für ein Quatsch. Was für ein Blödsinn. Gott hört jeden, der zu ihm ruft. Jedem. Überall. In jedem Kontext. Ob er alles gut findet, was wir tun, das ist eine ganz andere Frage. Jetzt gehe ich ein ganz kleines bisschen zurück, nämlich zu Vers 13. Paulus sagt, achtet vielmehr darauf, dem Bruder keinen Anstoß zu geben und ihn nicht zu Fall zu bringen. Und Vers 15, also ihr merkt, Vers 14 war dazwischen. Wenn wegen einer Speise, die du isst, dein Bruder verwirrt und betrübt wird, dann handelst du nicht mehr nach dem Gebot der Liebe. Richte durch deine Speise nicht den zugrunde, für den Christus gestorben ist. Und dann Vers 20, 21, reißt nicht wegen einer Speise das Werk Gottes nieder. Alle Dinge sind rein. Schlecht ist es jedoch, wenn ein Mensch durch sein Essen dem Bruder Anstoß gibt. Es ist nicht gut, Fleisch zu essen oder Wein zu trinken oder sonst etwas zu tun, wenn dein Bruder daran Anstoß nimmt. Was meint hier Anstoß nehmen? Manchmal ist es gefährlich, wenn wir Formulierungen nehmen und denken, dass wir wissen, was das ist, und dann zu falschen Dingen. Anstoß nehmen heißt nicht, dass mein Mitchrist denkt, Das ist aber eine bescheuerte Entscheidung. Das ist nicht Anstoß geben. Sondern Anstoß geben ist es, wenn ein Mitchrist durch mein Verhalten Dinge tut, die für ihn Sünde sind. Lass mich mal am Beispiel Fernsehen festmachen. Darf ich Fernsehen gucken? Also Fernsehen ist an sich nichts Unreines. Also nur weil ich zwischendurch Fernsehen gucke, kann ich trotzdem den Fernseher ausmachen und beten. Kann man sogar beten während des Fernsehens. Wahrscheinlich können das Leute. Ich kann sowas nicht. Also wenn ein Fernseher läuft, bin ich weg. Ne? Aber also irgendwie sowas. Ne? Es gibt diese nette Frage, ne? darf man beim Beten rauchen? Ja, das darf man, weil man darf ja auch beim Rauchen beten. Ne? Also okay, gut. Diese ganze Frage, wie ist das mit dem Fernsehgucken? Da würde Paulus sagen, gibt es jemanden, der sich an dir ein Beispiel nimmt, der sich an dir mitorientiert und für den Fernsehgucken der Anfang vom Ende seines Christseins wäre? Dann sagt Paulus, dann guck kein Fernsehen. Also, lass es mich mal mit ganz völlig abstrusen Beispielen erklären. Ja? Wenn hier vorne jemand ist und einen zu kurzen Rock zum Beispiel hat, ja? Und hier sitzt jemand und sagt, oh, das ist aber ein unanständig kurzer Rock, ja? Dann würde Paulus sagen, es interessiert mich nicht wirklich. Wenn hier aber jemand reinkommt und als Prostituierte gearbeitet hat und diesen kurzen Rock sieht und sagt, okay, es ist offensichtlich möglich, auch als verhältnismäßig deutlich seine körperlichen Vorzüge präsentierend als Christ unterwegs zu sein, dann kann es für diese Person, die aus diesem Kontext kommt, tatsächlich der Anfang vom Ende ihres Christseins bedeuten. Und dann würde Paulus sagen, ey, es ist besser, wenn ihr längere Röcke tragt. Aber versteht ihr die zwei völlig verschiedenen Richtung. Also es geht beides mal um die Länge der Röcke, aber bei Paulus geht es nie um die Länge der Röcke oder um die Inhalte der Tinkturen oder um die Bildschirmdiagonale, sondern es geht bei Paulus immer um den Mitchristen. Es geht immer um den, der gerade Christ wird, Christ geworden ist, der die ersten Schritte im Christsein macht. Und Paulus sagt, Mann, das sind zarte Pflanzen. Das sind ganz instabile Wesen und bitte helft denen doch, dass die nicht an eurem Verhalten denken, dass Sachen okay sind, die für sie selber die Hölle sind. Ist es okay, auf den Kiez zu gehen? Natürlich ist es okay, auf den Kiez zu gehen. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn einer aus dieser Szene rauskommt und Woche für Woche und Woche oder Monat für Monat für Monat da irgendwie bei den Prostituierten jeden da seine 300 Euro in der Nacht irgendwie weggeschossen hat, ja? Und dieser Typ kommt in unsere Gemeinde und wird in diesem Kontext Christ. Dann hilft es ihm überhaupt nicht, wenn er in der Gemeinde jemandem begegnet, der ihm erzählt, dass er gestern auf dem Kiez gewesen ist. Und dann ist es um dieses Willen, um dieses Mannes Willen, um dieser Frau Willen, wäre es wichtig, dass du nicht auf den Kiez gehst. So einfach ist das. Paulus sagt, Ethik ist in allererster Linie eine Liebesethik deinen Geschwistern gegenüber. So, jetzt sind wir wieder beim Thema Fernsehen. Ja, ich komme aus einem Bereich heraus, wo manches verhältnismäßig eng war. Also den christlichen Bereich. Also ich bin ja Christ geworden so mit 16. Bis dahin war egal. Aber dann bin ich Christ geworden. Und in dem Kontext, in dem ich Christ geworden bin, ist manches sehr eng gewesen. Und es war verhältnismäßig unsicher, ob Christsein und Fernsehgucken überhaupt auf dasselbe Blatt Papier passt. Ob das auch nur theoretisch denkbar ist. Wenn ich in so einer Gemeinde Pastor werde, dann ist es sozusagen meine Pflicht, Fernsehen zu gucken. Um den Leuten zu helfen, zu merken, Fernsehen gucken bringt einen nicht direkt in die Hölle. Ich gebe euch ein Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel aus unserer Freikirche. In unserer Freikirche ist das so wie eigentlich überall in Deutschland. Umso weiter man nach Süden kommt, umso komplizierter werden manche Dinge. Und als unsere Freikirche so in den 60er, 70er Jahren so langsam aufwachte aus einem, also manches war nicht so einfach in unserer Bewegung, also ehemaliger Präses von uns hat gesagt, das wissen wir doch alle, dass wir damals eine Sekte waren. Ne? Also wir waren ein sehr skurriler Verein damals. Nicht überall, nicht alles. Manches war gut und so weiter. Ne? Also da hat ein Typ, so ein ganz, also sehr anerkannter, der war Doktor für Altenglisch und ein frommer Mann und was weiß ich, der hat eine Jugendfreizeit gemacht. Jugendfreizeit hieß damals, alle, die nicht verheiratet waren. Ja, das heißt, da waren so 16- bis 30-Jährige waren unterwegs. Und die sind von Süddeutschland auf die Fähre hier in Norddeutschland rüber nach Schweden. Und kaum waren die auf der Fähre, zückt er sein Portemonnaie und sagt irgendeinem dieser jungen Kerle, geh doch mal rüber in den Duty Free, ne? Wir brauchen den und den Whisky. Ja, also genau den Namen, das andere Zeug schmeckt nicht. Und wie viele Leute sind wir hier? Wir brauchen 15 Zigarren. Kauf mal ein. In diesem Moment wusste dieser junge Mann nicht, versteht ihr, ne? Die ganze Spannung, in der er sich befunden hat. Bis dahin war ihm klar, wer Whisky trinkt, geht in die Hölle. Wer raucht, geht in die Hölle. Also wir wussten damals sowieso ganz viele Punkte, mit denen Leute sicher in die Hölle gehen. Ja, wir waren uns sicher. So, ne? Und jetzt sitzt also dieser gemütliche, geistlich total fitte Typ, der übrigens später einer der Leiter des Mühlheimer, also der war später Leiter des Mühlheimer Verbandes, sitzt also ihm gegenüber und sagt, kauf das Zeug. Das ist lecker. Versteht ihr? Und wisst ihr, warum der das gemacht hat? Der wollte nicht Whisky trinken, der wollte nicht Zigarre rauchen. Der wollte diesen jungen Leuten eine Lektion beibringen. Nämlich, dass es möglich ist, geistlich fit zu sein und trotzdem Dinge zu genießen. Dass es möglich ist, Sachen zu machen, die in ihren Kreisen als sicher verderblich sind, also bestimmte Rocklängen unterschreiten oder solche Sachen, ja. Und er wollte ihnen zeigen, nein, das ist nicht das Problem. Und genau um diese Passage geht es hier. Er sagt, eure Ethik muss eine Ethik sein, die auf den anderen guckt und die dem anderen hilft, ein gerades Leben mit Gott zu führen. Und für den einen heißt das, dass man sagt, komm, wir beide gehen jetzt mal auf den Kiez. Also nicht, um da zu den Prostituierten zu gehen, sondern um zu zeigen, dass man irgendwie auch Sachen genießen kann, ohne dass man irgendwie zu Prostituierten geht oder so. Und für den anderen muss das heißen, ich gehe nie wieder auf den Kiez. Weil der Kerl, der mir an die Seite gestellt ist, mit dem ich geistlich Leben teilen soll, für den wäre das richtig Mist, wenn er da hingeht. Es gibt doch Leute, die besaufen sich alle 6 Wochen. Die geben sich alle 6 Wochen die Kante. Wenn so einer Christ wird, dann will ich denen beibringen, dass es möglich ist, gar keinen Alkohol zu trinken. Ich habe 60 Zigaretten geraucht, so in der Zeit von 12 bis 18 ungefähr. Na? Für mich ist die nächste Zigarette, die ich rauche, richtig Mist. Tut mir den Gefallen und bietet mir keine an. Ist doch ganz einfach. Und ich bin heilfroh, dass ich in eine Gemeinde gekommen bin damals, in der niemand geraucht hat. Für mich wäre das ziemlich fatal gewesen, wenn ich in eine Gemeinde gekommen wäre, wo Rauchen ziemlich normal gewesen wäre. Das heißt nicht, dass Rauchen an sich Mist, also ja, doch, natürlich ist das Mist, ne? Aber es bringt dich nicht in die Hölle. Okay, versteht ihr, was ich meine? Ja? Das Fernsehgucken, Mist, das wissen wir auch alle. Aber es bringt dich nicht und so weiter. Und dann merken wir, dass ethische Entscheidungen natürlich nicht die Frage sind, was machen meine Nachbarn? Meine Nachbarn machen lauter Mist, die gehören nicht zu Jesus. Das kann nicht mein Maßstab sein. Oder was meine Kollegen so alles machen. Oder wo die ihr Geld ausgeben, auf welchem Level die sich bewegen. Völlig egal. Irrelevant. Die Frage ist, was ist mit deinen Mitchristen? Und jetzt gilt es, hier miteinander zu sehen, zu gucken, was ist richtig. Und am meisten darauf zu gucken, wo sind die Leute, die geistlich schwach sind. Ich bin zuständig für Pastoren im norddeutschen Raum. Und immer mal wieder, im Moment habe ich sowas gerade nicht, aber immer mal wieder begegnet mir ein Pastor, der ein bisschen eng ist. Also das ist meine Formulierung. Noch ein bisschen schwächer ist als ich in bestimmten Fragestellungen. Also ich weiß, dass ich mal auf so einer Tour mit dem Auto unterwegs gewesen bin und wir haben uns alles Mögliche erzählt oder so, ne? Und ich benutze verhältnismäßig gerne das Wort geil. Ich finde, das beschreibt es manchmal ganz gut, so, ne? Also, und ich denke dabei nicht irgendwie an nackte Frauen, die irgendwie, ne? Also, sondern für mich ist es einfach ein anderes Wort für toll. Das durfte man übrigens früher auch nicht verwenden, weil das ja eigentlich heißt, dass jemand durchgedreht ist, ne? Aber, also, irgendwie so, ne? Ich benutze dieses Wort gerne, weil es das manchmal ganz gut ausdrückt, dass Sachen einfach richtig gut sind, so, ne? Und irgendwann hat sich also dann einer meiner Kollegen aus einer anderen Kirche zu mir umgedreht und hat gesagt, also er findet, dieses Wort sollte ich nicht verwenden, das verunehrt Gott. Also, wenn er mir gesagt hätte, verwende dieses Wort lieber nicht, weil es vielleicht Leute in deiner Gemeinde geben könnte, denen die Ohren abfallen, wenn sie dieses Wort hören, dann wäre das eine gute paulinische Begründung gewesen. Die wäre richtig gewesen, diese Begründung. Und tatsächlich, man muss nicht hier vorne stehen und sich irgendwie aufs Merkwürdigste kleiden und was weiß ich, weil es Leute gibt, die mich ertragen müssen. Warum lachst du so? So, ne? Also, wenn es Leute gibt, die mich ertragen müssen, ne? Aber zu sagen, das verunehrt Gott, das ist eine Kanone, da würde ich sagen, also ein paar Kaliber zu viel. So schießen wir nicht. So schießen wir nicht. Was Gott verunehrt und nicht verunehrt, das lassen wir mal Gott entscheiden. Das machen nicht wir. Wir stehen selber vor dem Richterstuhl Gottes. Das macht es ja auch nicht unbedingt angenehmer. Manche von uns würden sich wünschen, dass jemand anders für sie vor den Richterstuhl Gottes kommt. Okay. Nächstes. Ich bin im letzten Fünftel so angekommen. So. Also nächstes, Vers 16 bis 18. Ihr merkt, ich springe wieder dazwischen, aber ich dachte, es macht Sinn, dass wir immer so thematisch immer bei einem Thema bleiben. 16 bis 18. Es darf doch euer wahres Gut nicht der Lästerung preisgegeben werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wer Christus so dient, wird von Gott anerkannt und ist bei den Menschen geachtet. Wenn einer von euch sagt, ich bin Christ und Gott ist mir wirklich wichtig, aber bei einer Sauftour genauso säuft wie die anderen fünf, die mitkommen, dann lästert er das dem uns anvertrauten Gut. Weil die anderen fünf sagen würden, ja, ja, der ist Christ. Ja, ist so logisch. Ist doch klar. Wenn das Auto, das ich bei mir auf den Hof stelle, irgendwie die meisten PS hat im 50, also in meinem Fall Reihenhäuser 50 Meter Umkreis oder 100 Meter Umkreis, da haben wir schon irgendwie eine Menge Haushalte abgedeckt, ja, dann ist das schwierig zu sagen, ich bin Christ. Wenn mein Auto das mit Abstand versifteste ist, in einer Gegend wie unserer, wo es Vorgärten gibt, ja, dann ist das schwierig für mein Christsein. Nicht, weil an sich dreckige Autos Mist sind. Es ist mir so egal, wie dreckig oder sauber Autos sind. Nicht, weil PS-Zahlen irgendwie was mit der Ewigkeit machen. Sondern weil es darum geht, dass Leute von außen auf mich raufgucken und sagen, der ist Christ. Ich habe ja für mich noch die zusätzliche Hilfe, dass ich Pastor bin. Ja? Dass ich Christ bin, das sagen die Leute ja gar nicht. Die Formulierung, wir sind ja alle Christen. So, ne? Also in meinem Fall ist es ja sehr hilfreich. Leute gucken auf mich und sagen, ja, und der will Pastor sein. Ja, das will ich wirklich sein. Ich will mit meinem ganzen Leben dafür einstehen, dass ich Gott gehöre. Und das darf auch gerne der Rhododendron in meinem Garten wissen, das darf mein Rasen wissen, das darf mein Auto wissen, das darf mein Bankkonto wissen und das darf auch gerne so sein, wenn mein Nachbar zu mir rüberguckt, dass er sagt, aber Das machen die schon anständig, was immer die unter anständig verstehen. Ich bin mal gefragt worden, ob ich in Saulgau Pastor werden will. Das ist jetzt 19 Jahre her. Im Oberschwäbischen in Bad Saulgau. Ungefähr 10.000 Einwohner, 9.999 von denen so richtig Süddeutsche, aber so richtig. Ja? Und mir war klar, wenn ich da hingehe, so als Missionar, so kulturübergreifend, ja, wenn ich da hingehe, dann muss ich jeden Samstagmorgen um 7:30 aufstehen und den Bürgersteig fegen. Das ist so. Alles andere hätte mich als Evangelist in dieser Gegend unmöglich gemacht. Ja, ihr lacht darüber. Ihr lacht darüber. In dieser Gemeinde muss man Kaffee trinken. Ja, also, oder zumindest Tee. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also, es gibt so Dinge, die sind einfach in Kulturen drin. Und Paulus sagt, seht zu, dass das, was ihr macht, das nicht verlästert. In der Kultur, in der ich damals gewesen bin, eben Saulgau, in diesem Umfeld, wäre es für mich nicht gut gewesen, wenn ich Schnaps getrunken hätte. Ein Pastor macht sowas nicht. In Nordfriesland, wo ich groß geworden bin, ja, wär's mein Selbstmord gewesen, mein geistlicher Selbstmord, wenn ich bei jemandem zu Hause gewesen wäre, der hätte mir einen Schnaps angeboten, ich hätte gesagt, nee, ich muss noch fahren. Ja, natürlich nehme ich einen. Der Test ist, ob ich den dritten nehme. Der zweite, der wäre verhandelbar gewesen. Ja? Der dritte hätte geheißen, der Pastor säuft. Versteht ihr? So ist Ethik. Es ist nicht die Frage, ob der dritte Schnaps falsch oder richtig ist, sondern Ethik hat was mit Beziehungen zu tun. Wir leben mit Menschen zusammen und Menschen sollen von Gottes Liebe erreicht werden. Und wenn wir so leben, dass es die Liebe Gottes für die Leute nicht mehr sichtbar macht, weil sie ja nur meinen Garten sehen, der so komisch ist, dann kommt Paulus zu mir und sagt, ich will, dass du deinen Garten so machst wie deine Nachbarn, weil ich will ja, dass du ihnen was von Jesus erzählen kannst. Und sie sollen nicht über deinen Garten stolpern, sondern sie sollen über den Christus in dir stolpern. Und das könnte ich jetzt an ganz vielen Sachen. Also, wie ist das mit Fernsehen? Natürlich, in meiner Nachbarschaft wäre es total skurril, wenn ich keinen Fernseher hätte. Also, wäre ich so ein intellektueller Komischer. Ich habe alle Bücher, die ich bei uns habe, ne, die sind bei uns alle im ersten und zweiten Stock. Eine wichtige Entscheidung, die ich irgendwann mal in meinem Christsein getroffen habe. Ich bin groß geworden in einem Haushalt, wo es wahrscheinlich mehr Wände mit Bücherwänden gab, als Wände, wo man Farbe an der Wand gesehen hat. Wisst ihr, wie einschüchternd das für Leute ist, die in der Regel so 4 Bücher im Jahr lesen? Und ich kenne Leute, die auch weniger lesen. Na, also, weil sie kommen rein in so ein Wohnzimmer, sind tief beeindruckt über meine Belesenheit, ja? Und ab sofort spielen wir nicht mehr in derselben Liga. Wir werden nie wieder miteinander ein ordentliches Gespräch führen können. Ich bin für den so. Also habe ich für mich gesagt, das Spielchen spiele ich nicht. Raus damit. Aus dem Wohnzimmer, ins Wohnzimmer kommen keine Bücher. Wir fangen nicht an, diese intellektuelle Spreizungsgeschichte anzufangen. In dem Umfeld, in dem ich lebe, ist das wichtig, weil in meinem Umfeld lesen Leute zwar, aber es gibt auch eine Menge Leute, die nicht lesen oder kaum lesen. Und die, die lesen, bei denen ist das, wenn wir dann mal zusammensitzen, beim Kaffee trinken, Kinder stören nie. Kinder stören nie. Solange die Erwachsenen nicht so viel reden, ist alles gut. Wenn ich dann beim Kaffee trinken lese, dann lasse ich mal geflissentlich fallen, dass ich Tolstoi auch mal gelesen habe. Ja, da reicht so ein halber Satz. Die, die nicht wissen, dass Tolstoi keine Modemarke ist, ja, für die plätschert der Satz vorbei und für die anderen sagen die sich, der liest. So, und das reicht, ja. So, wir können wieder reden. Wir können über die eigentlichen Sachen reden. Die eigentlichen Sachen ist, dass Gott uns liebt. Dass Gott gekommen ist, Sünder selig zu machen. Dass Gott gekommen ist, uns aus den Fesseln rauszuholen. Dass Gott gekommen ist, uns zu befähigen, ein Leben zu leben, mit dem wir in den Spiegel gucken können und uns nicht schämen müssen. Das ist das Angebot Gottes. Das Angebot Gottes ist, dass Beziehungen funktionieren können. Dass wir in der Lage sind, Menschen zu lieben. Und ich weiß, wovon ich rede. Das ist das Angebot Gottes. Und Paulus würde sagen, euer ganzes Verhaltensklimbim, das ist dem sowas von untergeordnet. Es geht nicht darum, dass ihr eine Latte von Verhalten irgendwie aufrechterhaltet. Es geht darum, dass das, was Gott in euch reingelegt hat, dass das ungehindert zu den Menschen fließen kann. Und was immer das hindert, ist Mist. Was immer das hindert, dass eure Mitchristen sich geistlich gut entwickeln in eurem Verhalten, das ist Mist. Es geht immer wieder um Beziehungen, um Beziehungen, um Beziehungen, um Beziehungen. Vers 22, 23, die Überzeugung, die du selbst hast, die sollst du vor Gott haben. Wohl dem, der sich nicht zu verurteilen braucht bei dem, was er für recht hält. Wer aber Zweifel hat, wenn er etwas ist, der ist gerichtet, weil er nicht aus der Überzeugung des Glaubens handelt. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Willst du wissen, ob die Entscheidung, die du triffst, richtig ist? Paulus würde sagen, wichtig ist, dass du sie ohne Zweifel tust. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du diesen Vertrag unterschreiben solltest, ob das als Christ legitim ist, so einen Vertrag zu unterschreiben, dann tu es nicht. Tu es einfach nicht. So würde Paulus sagen. Paulus würde sagen, hey, es gibt einen ganz einfachen Maßstab, den hat Gott in dich reingelegt, nämlich dein Gewissen. Und wenn du etwas ohne Zweifel tust, das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Weil es gibt ja auch Entscheidungen, die kriegt ja keiner mit. Wie viel Goldbarren du unter deinem Bett hortest, kriegt keiner mit. Trotzdem musst du das vor Gott am Ende der Tage verantworten. Und Paulus sagt deswegen, wenn du deinen Goldbarren kaufst, dann tu es mit einem guten Gewissen. Wenn du es nicht mit gutem Gewissen tust, dann tu es nicht. Ganz einfach. Ganz einfach. Ich überspringe jetzt mal eine Geschichte und komme ans Ende. Kapitel 15, Vers 4. Also wir sind eigentlich immer noch so ein bisschen in diesem ethischen Ding drin. Alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also hier geht es immer noch um Ethik. Ich habe gerade gesagt, dass wir, was wir tun, mit gutem Gewissen tun sollen. Ohne Zweifel ist die Formulierung. Damit unser Gewissen aber ein präzises Instrument sein kann, braucht es ein ständiges Nachjustieren, ein ständiges Nachfokussieren, ein ständiges Nachschärfen, ein Präzisieren. Und das geschieht durch die Schrift. Beim Bibellesen bekomme ich mehr und mehr und mehr ein Gefühl dafür, für die Dinge, die Gott wichtig sind und die ihm nicht so wichtig sind, für die Dinge, die Gott will, die Gott nicht will, für die Dinge, die Gott für uns bereithält und Dinge, die er uns eigentlich nicht so gerne schenkt. Das ist eine lebenslange Reise. Wir lesen die Bibel, damit das, was ich vor 2 Minuten gesagt habe, dass das, was wir tun, mit gutem Gewissen tun sollen, damit das immer präziser wird. Damit wir eine Grundlage haben, auf der wir gute Entscheidungen treffen können. Deswegen lesen wir die Bibel. Predigten sind eigentlich nur dazu da, Bibelpassagen zu erklären, damit man mit der Bibel selber was anfangen kann. Weil was ich erzähle, kann Quatsch sein. Also ich gucke zum Beispiel Fernsehen. Und vielleicht diskreditiert dich das ja schon in deinen Augen, mich in deinen Augen als geistlichen Menschen. Dann kann ich in meinem Fall nur sagen, ich verweise auf die Bibel. Und in meinem gemeindlichen Kontext ist mir niemand bekannt, der durch mein Fernsehgucken geistlich irgendwie daneben, neben die Spur geraten könnte. Ist mir nicht bekannt, aber das ist vielleicht ja auch meine beschränkte Sicht. Also wir lösen das Problem bei uns so, dass wir keinen Anschluss haben für den Fernseher. Wir gucken nur CDs und DVDs und das verhindert, dass wir Titel, Thesen, Temperamente gucken. Die gibt es nämlich nicht auf DVD. Haben wir uns entschieden beim Thema Fernsehen, nachdem wir jahrelang gar keinen Bildschirm hatten und so weiter. Also wir sind durch alle möglichen Phasen durchgegangen. Und ob das Letzte ist, was wir tun, weiß ich gar nicht. Vielleicht sind wir irgendwann wieder an dem Punkt, wo wir sagen, ach, vielleicht gar kein Bildschirm, keine Ahnung, was wir tun. Und natürlich sagt die Bibel nichts zum Thema Fernsehgucken. Keine Ahnung, natürlich nicht. Aber es gibt 1000 Themen, zu denen die Bibel nichts sagt. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht dazu eine Meinung hätte. In meinem kleinen Leben war ich dankbar für Christen, die mir im Laufe der Jahre Gesprächspartner gewesen sind. In Hauskreisen zum Beispiel, da erleben wir das viel. In Freundesrunden, wo man einfach mal miteinander redet, sagt, wie macht ihr das eigentlich mit eurem Versicherungskrempel? Wie macht ihr das eigentlich mit Kindererziehung? Wie ist das bei euch, wenn einer eurer Kinder mit dem Partner zusammen übernachten will bei euch? Ne? Tausend Themen. Ich fühle mich nicht so schlau, dass ich die alle selber entscheide oder dass meine Frau und ich nun die Weisheit so gepachtet hätten, dass wir zu zweit immer zu den besten Entscheidungen kommen. Ich bin froh, dass es Christen an unserer Seite gibt und dass wir uns mit denen schärfen können, an manchen Stellen ihnen folgen können, an manchen Stellen sagen, nee, das entscheiden wir anders, aber wir haben etwas, an dem wir uns reiben können. Und wir lesen unsere Bibel. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Und so langsam verändert es unser Fühlen, unser Denken, unser Handeln. So soll das sein. Ich bete jetzt mit uns. Jesus, ich möchte dich für die bitten, die hier sitzen und die an Entscheidungen stehen, die nicht leicht sind. Ich möchte dich für die bitten, die in einem Umfeld sind, in dem von ihnen ein eigentlich unethisches Verhalten vorausgesetzt wird. Ich möchte dich für die bitten, die noch sehr mit ihrem eigenen zu kämpfen haben und denen es unendlich schwer fällt, Rücksicht zu nehmen auf Mitchristen oder auf Nachbarschaften, auf Freundeskreise, einfach um deren Willen leben, anders zu leben. Herr, und letztlich bitten wir dich, dass du in uns Liebe wachsen lässt. Liebe zu dir, Liebe zu unseren Mitmenschen. Dass wir uns nicht einfach nur wohlgehen lassen, sondern dass in uns etwas brennt, was bereit ist, Opfer zu bringen. Dass in uns etwas brennt, was bereit ist, Dinge ganz anders zu leben, als wir uns vielleicht damit wohlfühlen würden. Einfach nur, weil Liebe etwas anderes von uns fordert. Wir brauchen dich dazu, deine Hilfe. Erbarm dich über uns. Amen.